Hallo und herzlich willkommen aus dem wunderschönen, jetzt mittlerweile sonnigen Köln. Auch wenn es ein bisschen frisch ist, Anfang Mai. Ich bin remote verbunden mit Florian Tenbusch, dem Geschäftsführer von ProHyp. Und wir werden heute sprechen über das Thema Baufinanzierung. Denn ja, wenn ein Makler einen Käufer hat, der finanzieren muss, aber nicht finanzieren kann, ist der Deal ja mindestens mal in Gefahr, wenn nicht sogar tot. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was wäre, wenn der Makler die Finanzierung direkt mit lösen könnte für den Käufer, weil er den richtigen Partner im Rücken hat. Und hierfür ist Florian auf jeden Fall der perfekte Ansprechpartner als Geschäftsführer von ProHyp, dem nach eigenen Angaben größten Baufinanzierungspartner für Finanzdienstleister in Deutschland. Heute sprechen wir beide darüber, was Makler über Baufinanzierung wissen müssen und warum das im Moment wichtiger ist als jemals zuvor. Ich freue mich richtig drauf. Herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast, lieber Florian Tenbusch.
Vielen Dank, Robert. Ich freue mich auch sehr darauf. Also super spannendes Thema, wie du schon richtig gesagt hast, aktuell interessanter denn je. Wir kommen aus einer volatilen Zeit. Und es gibt einiges zu beachten und gleichzeitig ganz, ganz viele Chancen, weshalb ich mich sehr freue, die mit dir heute nochmal ein bisschen tiefer zu legen.
Und bevor wir das tun, starten wir mit einer kleinen Schnellfragerunde. Die besteht immer aus drei Fragen. Frage Nummer eins, außerhalb deiner eigenen vier Wände, wo kannst du da am besten abschalten?
Oh, ich bin leidenschaftlich gerne Esser oder Genießer.
Sieht man gar nicht.
Vielen Dank für die Blumen. Tatsächlich genieße ich gerne sowohl im Urlaub, also ich bin gerne auf Reisen, da kann ich abschalten, ich mache gerne Sport und ich esse besonders gerne. Und mich auf Trab hält auch mein eigener Hund. Die ist sehr lauffreudig, ist ein großer Jagdhund. Von dem her kann ich sagen, ich habe viel, was ich auch neben den eigenen vier Wänden und auch neben meinen beruflichen Alltag machen kann, um mich beschäftigt zu bekommen.
Was ist das für ein Hund?
Ist ein Ridgeback.
Also Rhodesian Ridgeback.
Ja. Ein Rhodesian Ridgeback, südafrikanischer Jagdhund, wie vielleicht auch der ein oder andere Hörer weiß, Hörerin. Und gleichzeitig ein so verspielter, freudiger Hund, vor allem aber lauffreudiger Hund. Von dem her genieße ich es jeden Tag aufs Neue mit ihr dann auch im Wald unterwegs zu sein. Ja, also das ist auch was mich persönlich sehr beruhigt. Vor allem in der Früh und spät abends im Wald, also diese Luft, gibt keinen Vergleich, um da nochmal entspannt eine Stunde mit dem Hund draußen zu sein.
Das stimmt. Allerdings muss ich hinzufügen, der Rhodesian Ridgeback ist bei mir jetzt ein bisschen verbrannt als Hund, weil ich mal einen Mieter in der Mietwohnung hatte, die war nur 50 Quadratmeter groß, die Wohnung. Und ich habe einfach nicht verstanden, warum der Ridgeback in dieser Wohnung gehalten werden musste, weil du ja, wie du ja sagst, der total lauffreudig ist. Und ich weiß nicht, ob man dem Hund da so viel Freude gemacht hat, ihn in dieser kleinen Wohnung zu halten.
Und gleichzeitig, auch wenn es heute nicht um Hunde geht, aber Ridgeback ist tatsächlich sehr anpassungsfähig. Das heißt, wenn in einer kleinen Wohnung findet er seinen Platz, das ist definitiv der Fall. Bei uns liegt er auch immer am selben Platz oder es gibt zwei bis drei Favoriten, solange man genügend Auslauf hat. Das heißt, wenn ich in einer kleinen Wohnung wohne, das findet ein Ridgeback das auch absolut okay. Allerdings darf ich dann halt oft genug rausgehen, genau das Auslauf bekommen.
Ja, aber wie du richtig gesagt hast, es ist kein Hunde-Podcast. Kommen wir zurück zur Immobilie. Ich gehe mal davon aus, du selber hast auch Immobilien.
Das ist korrekt. Sowohl ich als auch wir in der Familie haben in diversester Form Immobilien, sowohl klein als auch groß, also alles ist vertreten.
Sehr gute Voraussetzung für den heutigen Podcast. Wo auf der Baustelle bist du am besten eingesetzt?
Oh, auf der Baustelle bei der Inneneinrichtung. Also wenn dann schon, sag ich mal, alles grobe erledigt ist, dann bin ich bei der Inneneinrichtung sehr gut aufgestellt. Also meine Frau stellt gerne zusammen und ich darf dann bauen. Das heißt, ich bin schon auch handwerklich begabt, darf dann überall auch selbst Hand anlegen, wenn es dann um Schränke, Ankleidezimmer etc. pp. Geht, um die Ausstattung, dass alles so wird, wie meine Frau sich das vorstellt.
Sehr gut. Dann gehen wir mal an die Innenausstattung unseres Podcasts. Und am besten ist es doch, du stellst dich einmal unseren Hörern vor, was sollten Immo-Kaiser-Podcast-Hörer über dich wissen?
Ja, Florian Tenbusch, Geschäftsführer der ProHyp, in München ansässig, deutschlandweit unterwegs, weil auch deutschlandweit mein Verantwortungsbereich ist. Wir kümmern uns darum, dass Partnerinnen und Partner draußen am Markt die Finanzierung für Wohnträume möglich machen. Und ich verantworte in dem Umfeld sowohl die technologische Lösung gemeinsam, allerdings auch mit diversen Kolleginnen und Kollegen, als auch den Vertrieb. Vertrieb ist auch meine Leidenschaft, das heißt, das darf und sollte man auch über mich wissen. Ich bin seit gut 20 Jahren im Vertrieb tätig, weit über 20 Jahren im Vertrieb tätig. Angefangen in der Bank, über selbstständig auch als Finanzierer bzw. Allfinanz- und Makler unterwegs, um dann mich auf Immobilien zu spezialisieren, allerdings der Immobilienfinanzierung. Und so bin ich dann auch zur Interhyp-Gruppe gekommen. Innerhalb der Interhyp-Gruppe durfte ich diverse Positionen und Stationen machen, von selbst im Vertrieb, das heißt in diversen Rollen auch selbst Baufinanzierung gemacht, über meine Zeit als Trainer und Coach, wo ich dann Menschen dabei begleiten durfte und besser machen durfte, um Vertrieb auch mit Leben zu füllen. Hab in verschiedenen Städten gelebt, sowohl München, Berlin als auch Hamburg, um dort in verschiedenen Rollen das Management auch nochmal für mich zu erlernen oder zu erweitern, die Kompetenzen soweit zu erweitern, bis es dann wieder zurück in die Heimat nach München ging und dort seit jetzt knapp 5 Jahren in der Geschäftsführung und immer noch jeden Morgen mit Motivation und Freude dabei.
Sehr gut. Geht ja auch gar nicht anders in der Geschäftsführung, weil du ja auch diese Motivation in die Organisation reintragen musst. Spannend finde ich ja auch, dass du ja im Prinzip diese komplette Reise vom Finanzierungsberater ins Management geschafft hast und durchlaufen bist. Gab es irgendwo den Moment, wo du gesagt hast, hier, ich möchte nicht nur vertreiben, ich möchte auch mitgestalten in der ProHyp-Gruppe, Interhyp-Gruppe?
Ich glaube, den einen Moment gab es nicht. Um es anders vielleicht zu formulieren, viele Menschen sagen von mir, dass ich eher ein unruhiger Geist bin. Ich war es schon immer und bin es auch wahrscheinlich immer noch. Ich habe andere Dinge, die ich gerne mit Ruhe begleite. Das heißt, die notwendige Ruhe, um auch beispielsweise für Veränderung ein guter Ansprechpartner zu sein. Und gleichzeitig möchte ich Veränderung aber auch mitgestalten. Und dieses Mitgestalten vom Unternehmertum, welches ich schon in meiner Selbstständigkeit hatte, also bei mir war relativ schnell klar, das Leben als Banker am Schalter, das ist nicht meine Präferenz. Da habe ich mich auch relativ schnell von verabschiedet. Und das Unternehmertum und Dinge grundsätzlich mitzugestalten, ist etwas, was mir sehr viel Freude bereitet. Das konnte ich im Sport, in gemeinnützigen Organisationen etc. pp. Auch im privaten Umfeld. Und das schwappt auch über im Unternehmerischen. Bedeutet auch bei uns, auch wenn ich eingestiegen bin, tatsächlich als Junior-Finanzierungsberater, kommend aus der Selbstständigkeit, war mir der Titel egal und der ist mir auch heute noch egal. Eigentlich definiere ich mich nicht über Titel, sondern über Verantwortung, die ich für Dinge übernehmen darf. Und umso mehr Verantwortung dazugekommen ist, hat es auch dazu geführt, dass ich umso mehr mitgestalten durfte und es hat häufig funktioniert, dass es gut gelaufen ist. Ich hatte Menschen an meiner Seite, die mich sowohl gefördert als auch gefordert haben. Und in diesem Zusammenspiel ist dann der Weg weitergegangen, wurde von meiner Seite belohnt durch Flexibilität. Das muss ich auch sagen. Also die Menschen, die an mich geglaubt haben, haben auch abverlangt, dass eine gewisse Flexibilität notwendig war, weil da auch ganz offen gesprochen, wäre ich nur in München gewesen, hätte ich mich natürlich selbst eingeschränkt, dass ich nicht weiß, ob die jeweiligen Positionen auch zu der Verfügung stehen, wenn sie mich gerade reizen würden. Also habe ich mich nicht an der Stadt orientiert, sondern eher an der Position und da, wo sie frei war, bin ich dann auch hingegangen. Und so kam ich dann auch nach Berlin und Hamburg. Und da muss ich ganz offen sagen, diese Kombination hat dazu geführt, dass die Freude fürs Gestalten einfach nur noch größer geworden ist. Also nicht der eine Moment, sondern ist es eher die Reise gewesen, die dazu geführt hat, dass es mir kontinuierlich mehr Freude bereitet hat.
Jetzt hast du ja auch mittlerweile Verantwortung über den reinen Vertrieb hinaus. Marke Kommunikation gehört auch dazu. Ist das etwas, was man dann auch so sukzessive auch miterlernt und in die Themen reinwachsen kann? Weil es ja doch auch, du hast ja auch einen Finanz-Background, das ist ja jetzt keine Kombination, die so alltäglich ist.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass es erstmal so wirken mag. Ich war allerdings, und das ist für viele Vertrieber, glaube ich, auch der Fall, schon immer ein sehr kommunikativer Mensch. Und die Kommunikation an sich hat mich auch schon immer interessiert. Das heißt, was sage ich, wie und was bewirkt es auch bei meinem Gegenüber? Jetzt hat man da natürlich verschiedene Dimensionen. Also das Thema Marke und Kommunikation zu verantworten für die ProHyp ist meiner Meinung nach auch Teil meiner Verantwortung in der Geschäftsführung. Das heißt, ich sollte natürlich mich auch darum kümmern, welche Botschaften senden wir, was repräsentieren wir am Markt. Und auch da habe ich ja auch eine repräsentative Rolle, was dann wiederum auf unsere Reputation einzahlt. Gleichzeitig habe ich ein ganz, ganz tolles Team. Das heißt, ich mache es ja auch nicht alleine, sondern ich habe ganz viele Menschen um mich herum, die einen sehr, sehr guten Job machen und mir dadurch das Leben auch erleichtern. Und wenn ich mal so 3 Punkte zusammenzählen würde, warum ich diese Leidenschaft auch entwickelt habe, dann ist es zum einen, mir ist es wichtig, also was wir erzählen, wie wir es erzählen und dass wir auch immer Botschaften mit Sinn und Nutzen erzählen. Das zweite, was mir auch wichtig ist, ist, dass wir als ProHyp entsprechend wahrgenommen werden, auch als Sparringspartner, also dass wir im Markt nicht nur die richtigen Botschaften platzieren, sondern die Wahrnehmung sich auch ins Leben übersetzt. Und damit sie sich ins Leben übersetzen kann, brauche ich wieder meine Vertriebsteams vor Ort, die die Botschaften aus Marketing dann auch verbinden mit der Realität. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, relativ einfach. Es macht mir auch einfach Spaß. Da bin ich ganz ehrlich. Es ist einfach schön, diesen kreativen Aspekt mitgestalten zu dürfen.
Glaube ich. Jetzt ist ja die ProHyp vielleicht auch nicht jedem direkt geläufig. Verglichen jetzt mit den Brands Interhyp und ING, mit denen man häufiger, glaube ich, in Kontakt gerät. Vielleicht ist das aber auch jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung, N gleich 1. Ja. Kannst du uns mal in dieses Ökosystem ein bisschen einführen? Wer macht eigentlich was und warum braucht es auch diesen Dreiklang?
Genau, also da vielleicht relativ schnell und einfach erklärt. Die Interhyp-Gruppe als solches gehört der ING. Also die ING ist Eigentümerin der Interhyp-Gruppe. Dann haben wir innerhalb der Interhyp-Gruppe bewusst 2 Wege gewählt. Zum einen die B2C-Marke, das ist Interhyp. Und deswegen auch im Markt häufig geläufiger. Also wir haben über 100 Standorte in ganz Deutschland, wenn wir die B2C-Marke Interhyp anschauen, um dort dann eben entsprechend Kundinnen und Kunden dabei zu begleiten, Immobilienfinanzierung zu gestalten. Und die ProHyp, kommt auch der Name her von Profi, ist nicht umsonst so gewählt.
Hat sich jemand Gedanken gemacht, kommunikativ.
Absolut, absolut. Die ProHyp als solches ist die B2B-Marke und deswegen auch primär im B2B-Markt bekannt. Wir sind nicht großartig marketingtechnisch oder werbewirksam irgendwo im Markt breit gestreut, sondern die Nische der Immobilienfinanzierung und dann auch noch die Immobilienfinanzierungsvermittlerinnen und Vermittler, die dann jemanden brauchen, auf dessen Plattform sie dann wiederum das Geschäft abwickeln können. Dafür brauchen sie genau uns als ProHyp. Und wir als ProHyp haben sowohl die Menschen in der Region, um zu unterstützen, als auch die Technologie, die wir dann zur Verfügung stellen.
Jetzt habe ich ja als Marktplatz.
Das ist die Abgrenzung aus ING-Eigentümer, ProHyp B2B, Interhyp B2C und da aber auch ganz offen gesagt, das möchte ich vielleicht nochmal ergänzen. Auch wenn die ING als solches Eigentümerin der Gruppe ist, wird die in keinster Weise irgendwie bevorzugt behandelt. Die ING ist eine von mehr als 500 Banken, die wir auf der Plattform haben, die ein Angebot gestalten. Aber uns ist Unabhängigkeit und Neutralität besonders wichtig. Das heißt, auch eine andere Bank, eine andere Sparkasse ist genauso gut bei uns vertreten wie auch die ING. Bei der ING haben wir nur die größere Nähe.
Ja. Also ich bekomme das ja auch teilweise bei meinen Kunden mit, die dann auch Bank oder Sparkasse sind. Also das hat schon mittlerweile auch ordentlich Gewicht, was über so einen Vermittler wie die Interhyp an Geschäft kommt in so eine Bank oder Sparkasse rein. Also das ist schon ein sehr, sehr relevanter Vertriebsweg ja auch durchaus geworden, muss man ja mittlerweile sagen. Wie alt ist jetzt die ProHyp mittlerweile?
Wir sind auch schon 25 Jahre.
Ja, Wahnsinn. Ne?
Also wir sind ja auch ein Fintech der ersten Stunde, wie es so schön heißt. Wurden relativ zeitnah nach der Interhyp-Gründung auch als ProHyp daraus ausgegründet, um beide Vertriebswege auch spielen zu können.
Wie viele Mitarbeiter sind bei euch beschäftigt?
In der GmbH sind wir gerade bei knapp 200.
Und das sind dann welche Themenfelder werden dann abgedeckt?
Was bei mir in der GmbH exklusiv liegt, liegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei mir im Vertrieb, die so in ganz Deutschland unsere Vermittlerinnen und Vermittler begleiten. Das zum einen. Das heißt konkret Finanzierungsberaterinnen und Finanzierungsberater, Baufi-Experten, die den Menschen auch am Markt helfen. Ich meine, wir sprechen von knapp 60.000 Menschen, die in Deutschland den 34i haben und gleichzeitig die Menschen, die den 34i haben, heißt ja noch lange nicht, dass sie viel Erfahrung in der Baufinanzierung haben. Und dafür stelle ich die notwendigen Baufinanzierungsexperten zur Verfügung, dass wir gemeinsam für den Endkunden ein relevantes Finanzierungsprodukt zur Verfügung stellen können. Dann, wen habe ich noch bei mir im Portfolio? Das sind Key-Accounterinnen und Key-Accounter, die auch unterstützen, um das Geschäft gemeinsam skalierbar zu bekommen, auch deutschlandweit verteilt. Darüber hinaus habe ich heute auch ein Account-Management, die dann bei der Technik unterstützen, bei der Provision unterstützen, Fragen beim Onboarding auch direkt bearbeiten können. Das heißt, auch so ein bisschen das Herzstück, was im Hintergrund arbeitet und gleichzeitig so unfassbar wichtig ist. Darüber hinaus, und das ist aber dann exklusive meiner 200, die bei mir in der ProHyp unterwegs sind, habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich auf die Ressourcen der Gruppe zurückgreifen darf. Ressourcen der Gruppe, was heißt das konkret? Ich darf das Produktmanagement von uns als Gruppe nutzen. Ich darf unsere Technikabteilung, auch knapp 300 Leute, die wir für die Intergruppe dann auch im Hintergrund arbeiten lassen, die dann eben entsprechend auch die Technik bauen, die wir zur Verfügung stellen und dann auch kontinuierlich optimieren, sicher halten, also auch DSGVO etc. pp. Wichtiges Thema, heute mehr denn je. Und KI-Weiterentwicklung, also all das sind Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann, die ich nicht direkt bei mir in der GmbH habe. Mhm.
Wenn ich jetzt als Makler aktiv bin, ich habe jetzt... Vielleicht kenne ich jemanden in der Volksbank, in der Sparkasse, in der Deutschen Bank, Commerzbank und so weiter und arbeite mit dem zusammen. Was ist der Vorteil, wenn ich stattdessen oder zusätzlich mit der ProHyp zusammenarbeite?
Ich mag es gerne an meinem eigenen Beispiel machen. Ich war ja auch selbstständig. Ich war selbstständiger Vermittler am Markt und habe auch Baufinanzierung vertrieben. Ich hatte damals auch bei mir im Ort, also jetzt noch nicht in München, sondern es war das Umland von München, hatte ich einen Ansprechpartner bei der Bank. Da habe ich die Unterlagen einfach mal rübergeworfen und habe gesagt, mach was draus. So. Hat hier und da mal weniger gut funktioniert, war aber in meiner Welt auch vor jetzt über 15 Jahren, wo das der Fall war, auch meiner Meinung nach deutlich einfacher. Heute ist die Komplexität viel höher. Das heißt, die Komplexität innerhalb des Finanzproduktes hat sich erhöht, sei es regulatorischer Natur, sei es politischen Rahmenbedingungen etc. pp. Gleichzeitig verändern sich die Rahmenbedingungen auch viel, viel schneller. Das heißt, damit ich weiß, was meine Bank morgen noch macht, muss ich heute wissen, wie sich die Regularien verändert haben, damit ich eine Finanzierung auch platziert bekomme. Und da kann ich ganz offen sagen, das sind all die Dinge, die würden mir im Daily Business, wenn ich mit einem von einer Sparkasse, von einer Commerzbank, also von einer Plattformbank, ING etc. pp. Zusammenarbeiten, würde mir ja so gar nicht die Möglichkeit geben, mich so intensiv damit zu beschäftigen, dass ich auch alles immer auf dem Schirm habe. Und das nehmen wir ihnen ab. Das heißt, ein Makler, eine Maklerin, die draußen am Markt unterwegs ist und eben genau nicht dieses Spezialwissen kontinuierlich jeden Tag aufs Neue hat und auch nicht haben kann von verschiedensten Banken. Das heißt, wir sagen über 500 Banken, die bei uns auf der Plattform sind. In einer Region sind es meistens 60 bis 70, die dann Relevanz haben. Und dort, aber auch bei 60 Banken, hunderte Rahmenkriterien auswendig zu wissen, erachte ich als unmöglich. Und das habe ich abgebildet durch die Plattform. Das heißt, ich habe einen maximalen Wissensvorsprung gegenüber Menschen, die sich nicht auf einer Plattform bewegen. Ich habe einen maximalen Produktivitätshebel, weil ich nicht nur das Wissen dort gebündelt habe, sondern ich habe auch einen direkten Angebotsvergleich, heißt, ich habe auch eine maximale Transparenz, was wird denn derzeit in meinem Marktumfeld angeboten. Ich habe in meiner Welt auch einen absoluten Wachstumshebel, weil ich habe dort ein skalierbares Geschäft. Ich habe die Möglichkeit, die Kundinnen und Kunden transparent auf den Weg in die Immobilie zu begleiten. Heißt, die Baufinanzierung ergänzend zu dem Wunsch, der eigentlich da ist, das heißt, die Immobilie, kann ich möglich machen. Das zu Bestkonditionen und dann auch noch mit technologischer Unterstützung und mit dem Wissen aus allen Rahmenbedingungen, die wir gebündelt an einer Stelle zur Verfügung stellen.
Die Alternative, dass quasi der Makler das hier macht, ist ja, dass Robert Kaiser als Kaufinteressent das selber in die Hand nimmt. Ja, also wie verteilt sich das? Also wie viele nutzen sozusagen die Möglichkeit, das über den Makler zu machen, die Anbahnung, und wie viele machen diese Anbahnung selber, vielleicht auch einige parallel? Habt ihr da irgendwie Zahlen zu oder ein Gefühl zu?
Also es gibt natürlich größere Maklerhäuser, die das auch so betreiben, dass sie sowohl eine Immobilienvermakelung machen, als auch eine separate Firma, aber dann aus einer Hand, weil aus einer Marke kommend, das zur Verfügung stellen. Also Beispiele am Markt, die durchaus geläufig sein werden, sind sowas wie Engel und Völkers, von Poll Immobilien etc. pp. Das sind Häuser, die so ein Kombinationsangebot auch anbieten. Und einzelne Makler, die frei am Markt tätig sind, da gibt es meiner Meinung nach noch deutlich zu wenig, die dieses Potenzial auch ausschöpfen. Das heißt, das Potenzial daraus auszuschöpfen, zu sagen, ich habe die Immobilie, ich habe den Kunden, also partizipiere ich in zweierlei Hinsicht, Kundenbindung und Machbarkeit. Also ich bin direkt involviert und kann dabei unterstützen, dass die Finanzierung gemacht wird. Und Nummer zwei, und da sind wir auch ganz ehrlich, wir sind alle Unternehmer, ich kann auch noch monetär davon partizipieren, weil ich dann an der Finanzierung mitverdiene.
Jetzt bin ich interessiert. Mitverdienen ist, hört sich sehr, sehr interessant an. Wie könnte das jetzt für mich als Robert Kaiser Immobilien, wie würde sich das dann konkret jetzt ausgestalten? Ich habe jetzt hier eine Immobilie über 400.000 Euro, die ich gerade kaufen möchte. Ich habe auch erfreulicherweise ein bisschen Eigenkapital, so Richtung 25-30% jetzt für diese Immobilie. Das heißt, ich bin da bei einer Finanzierungsvolumen, keine Ahnung, 250-300.000 so in dem Rahmen für diese Immobilie. Wie würde sich das dann bei mir oder für mich bezahlt machen als Makler, diese Baufee zu vermitteln?
Und da ist jetzt von bis alles mit dabei. Da kommt es ein bisschen auf deine eigenen Präferenzen an. Also, um die Wege mal aufzuzeigen, natürlich kannst du auf der einen Seite sagen, ich spezialisiere mich auf die Immobilie selbst und habe aber jemanden an meiner Seite, dem ich gerne als Tippgeber die Menschen dann rübergebe, dem vertraue ich. Da weiß ich, dass es dann genauso gut und rund durchläuft wie auch woanders. Und dort sind die Provisionen von bis auch breit gefächert. Die meisten Tippgebermodelle fangen irgendwo bei 0,20 an. So, das heißt, es ist natürlich noch ein überschaubarer Rahmen, also inwieweit ich auch monetär davon partizipieren kann, muss mich aber dann meistens auch um nichts kümmern. Das heißt, ich gebe einfach nur die Kundendaten rüber und kriege dann die Info, wenn finanziert wird, und verdiene dann mein Geld daran. Bis hin zu, ich kann mich natürlich auch selbst damit auseinandersetzen oder kann es gemeinsam mit einem Partner, auch das findet häufig im Markt statt, heißt ein einen Immobilienmakler, der dann in seinem Büro auch noch einen Immobilienfinanzierer hat. So, und wenn ich jetzt sage, du bist auch der Immobilienfinanzierer, dann sind die Fallprovisionen meistens ausgelegt bis hin zu 2,5%. Das ist häufig Maximalprovision, die am Fall verdient werden kann. Und wenn du die komplette Provision bei dir behalten kannst, dann kannst du ja relativ schnell rechnen. Ich sage 2,5% Provision auf 300.000 Euro Darlehenssumme. Das sind halt mal ganz schnell 7.500 Euro, die ich dann daran noch verdienen kann.
Und daraus entsteht ja vielleicht auch ein Interessenskonflikt, oder wie erlebt ihr, wie Makler dann damit umgehen, dass sie eben auch an dieser Vermittlung dann eben auch verdienen? Wird das dann häufig transparent gemacht, oder weil man ein Problem löst und die Konditionen ja nicht schlechter sind wahrscheinlich für den Endkunden?
Genau, also das Einzige, was man beachten muss, dass es kein Kopplungsgeschäft sein darf, also eine Wenn-Dann-Option. Das ist auch rechtlich notwendig, also da möchte ich auch einfach nur dafür sensibilisieren, ich darf nicht eine Wenn-Dann-Option draus machen. Heißt, ich darf nicht sagen, lieber Kunde, lieber Kundin, du bekommst die Immobilie nur, wenn du bei mir auch die Finanzierung machst. So, das darf ich nicht. Weil wir hatten ja auch mal ein Marktumfeld, das muss man auch ganz offen sagen, da war es so, dass wir deutlich mehr Interessenten auf eine Immobilie hatten. Denken wir mal 5 Jahre zurück. Und da hat Geschwindigkeit gezählt und man konnte sich quasi aussuchen, welchen Kunden man dann für die Immobilie nimmt. Und da hieß es immer dann, wer hat als erstes die Finanzierungsbestätigung und wer hat bei der Finanzierungsbestätigung auch noch als erstes das Geld zur Verfügung. Oder haben wir sogar einen Barzahler. So. Also das ist das einzige Stichwort Kopplungsgeschäft, das nicht stattfinden darf. Darüber hinaus ist es meiner Meinung nach kein Interessenskonflikt. Weil ich denke immer daran, ich will ja für den Kunden das Beste. Und wenn ich meinem Kunden die Möglichkeit gebe, schon den Traum von der eigenen Immobilie zu verwirklichen, also verwirklichen jetzt in der Hinsicht, dass ich sage, ich habe die Möglichkeit, das, was sich mein Kunde wünscht, ihm auch zu geben. Aber dafür braucht er noch etwas. Und zwar Geld. Dann kümmere ich mich auch gerne darum, dass der Kunde das Geld bekommt. Oder, und das auch ganz offen gesagt, ich will ja fair sein zu meinem Kunden. Heißt, ich will meinem Kunden auch sagen können, wenn ich den Kunden nicht so gut kenne, sondern einen Interessenten habe, der dann eben entsprechend nur schon mal sagt, hey, ich finde es spannend, ich weiß aber nicht, ob er sich's leisten kann. Biete ich die Baufinanzierung auch an, kann ich auch das relativ schnell beantworten. Ja. Das heißt, ich kann meinem Kunden auch immer signalisieren, das ist die richtige Immobilie für dich. Und ja, wir kriegen sie auch gemeinsam finanziert. Oder das ist zwar eine schöne Immobilie für dich oder du findest sie schön, allerdings passt sie nicht in dein Budget. Und auch das ist ein klarer Vorteil für Makler. Wenn sie dann auf Basis der realen Berechnung das Budget kennen, können sie auch schnell reagieren und eine andere Immobilie anbieten.
Ja. Was sind so vielleicht auch Konvertierungsraten in die Baufinanzierung rein, wenn man sich jetzt Unternehmen anschaut, die das sozusagen sehr strukturiert machen, sowohl die Immobilienvermittlung anbieten als auch die Baufinanzierung? Also ich habe da so Quoten von 20-50%, würde ich jetzt schätzen, dass man in dem Bereich landen könnte. Oder ist das zu optimistisch?
Nee, ist eine realistische Bandbreite. Also in der Baufinanzierung ist es ähnlich wie bei anderen, also bei anderen Vertriebswegen, wo ich jetzt sage, umso näher ich am Kunden dran bin, desto eher erhöht sich auch die Conversion. Das heißt, habe ich einen Lead, den ich, also eine Kundin, die sich nur mal informieren möchte, sind die Conversion-Raten nah an der Zweistelligkeit, aber auch meiner Meinung nach verständlicherweise noch nicht so stark ausgeprägt, bis hin zu, ich habe ein konkretes Vorhaben, ich begleite das Vorhaben und auf Basis des Vorhabens mache ich auch die Finanzierung, dann haben wir bei guten Vertrieblern auch gut und gerne mal 50% mit dabei.
Wie schnell, das ist ja jetzt auch nicht ganz unentscheidend, also zumindest wenn ich so an meine eigene Baufinanzierung mal zurückdenke, dass eben auch eine schnelle Zusage da ist. Da hat sich ja jetzt auch durch Technologie einiges getan in den letzten Jahren. Wie lange brauche ich für eine Zusage oder braucht die Bank für die Zusage? Gibt es sowas wie eine Realtime-Zusage mittlerweile?
Quasi. Also es ist eher so die Cappuccino-Zusage, so würde ich es mal nennen.
Was ist das?
Also wie lange brauchst du, um deinen Cappuccino entspannt zu trinken? Mal eine Schätzung.
Oh, ich bin schnell.
Entspannt zu trinken, du
sollst
entspannt
ja genießen. Entspannt zu trinken, ja, dann 7 Minuten.
Okay, das ist noch ein bisschen sportlich, aber... Also ich dachte eher so, also ich bin gerne in Italien und wenn man in Italien das Genießen eines Cappuccinos nimmt, ich trinke immer Espresso, deswegen weiß ich es nur von meiner Frau, die dann neben mir sitzt, dann sind es so um die 30 Minuten und daran darf man sich auch orientieren. Das heißt, heutzutage eine durchschnittliche Baufinanzierung braucht so 7 bis 10 Tage. So, das ist aktuell der Rahmen, in dem man sich bewegt. Das heißt, selbst wenn man gut vorbereitet, auch die Unterlagen zur Verfügung stellt und wir bei einer schon etwas weiter fortgeschrittenen Kreditgeberbank, also Kreditgeber oder Bank unterwegs sind, die dann eben entsprechend weite Teile digitalisiert hat, sind es auch mal 3 bis 4 Tage. Und wenn man besonders schnell ist, eher so 24 Stunden. Und wo haben wir jetzt den Durchstich geschafft? Eine voll digitale Baufinanzierung, dass wir sie innerhalb von 30 Minuten zur Verfügung stellen können. Ist das Stichwort Instant-Baufi, was im Markt gerade sehr viel Präsenz hat, aus dem letzten Jahr heraus angekündigt, dieses Jahr in der Umsetzung und bereits heute live in der Realität anwendbar für unsere Vermittlerinnen und Vermittler, dass sie es auch auf unserer Plattform nutzen können, exklusiv bei uns auf der Plattform zusammen mit der ING.
Was ist dafür nötig, dass das in 30 Minuten erfolgen kann?
Es ist ein zugespitzter Rahmen zu Anfangs, um welche Immobilien, also in welchen Rahmenbedingungen von den Immobilien wir uns befinden. Also ist es ein Einfamilienhaus, ist es eben freistehend, ist es in einer Adresse, die wir auch zuordnen können. Also das ist quasi die erste Stufe, die jetzt kontinuierlich ausgebaut wird. Und was ist notwendig? Die Kundinnen und Kunden sollten digital affin sein. Das heißt, sollten es zulassen, dass wir einen Kontoblink machen können, also über eine PSD2-Schnittstelle, Kontoblink, zap, 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 dann haben wir alles, was wir brauchen, brauchen wir keine Unterlagen mehr. Sprich, wir brauchen keine Gehaltsabrechnung mehr und so weiter und so fort. Objekt, sprich die Immobilie, brauchen wir auch keine Unterlagen mehr, weil wir es digital alles abrufen können, was wir brauchen, um die Einwertung gestalten zu können. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist der Energieausweis. Dafür bin ich offen. Kleiner Disclaimer. Aber wenn es nur die Unterlage ist, dann ist es auch recht okay. Und der Kunde, die Kundin oder das Pärchen kann dann auch innerhalb des Beratungsgespräches alle Termsheets soweit digital unterzeichnen, dass man den Antrag direkt stellen kann, dann wird es auch gescored, läuft durch die Maschine durch und wird hinten raus nur noch einmal sozusagen verifiziert, um dann zurückzusenden, Finanzierung ist genehmigt. Ich kann den Kreditvertrag sozusagen direkt zur Verfügung stellen. Hab die Sicherheit als Vermittlerin, Vermittler, ich habe nicht nur eine Finanzierungszertifikat oder ähnliches, was wir auch zur Verfügung stellen, sondern ich habe direkt die Finanzierungsbestätigung. Der Kunde, die Kundin weiß, ja, ich kriege das Geld und ich weiß auch zu welchen Bedingungen und ich habe jetzt die Möglichkeit, direkt auch meinen Notartermin für die Immobilie auszumachen. 30 Minuten.
Also der Kontoblick ist wichtig, dass ich einmal sozusagen Kontoblick
ist wichtig.
Ich einmal mein Girokonto, Gehaltskonto freigebe, dass man gucken kann, okay, kommt da wirklich das Geld rein, wie es der Kunde angegeben hat. Ja, und dann die Adresse muss es geben, damit die sozusagen das AVM, also die Immobilienbewertung, digital das Ganze validieren kann. Das heißt wahrscheinlich Neubaugebiete ist wahrscheinlich dann schwierig, aber Bestandsgebiete sind...
Ja, also Bau als solches, also wenn du die Bauunterlagen nicht hast, da sind wir ja Gerade da dürfen wir lernen,
Ja.
was für einen Zugriff haben wir auf öffentliche Register oder Informationsquellen.
Ja.
Und Informationsquellen sind dann natürlich Google Analytics, Google Maps, Google Earth, so, dass du dann sagst Street View, dass du so viele Blickwinkel wie möglich hast. Da gibt es auch diverse Dienstleister, die im Hintergrund agieren, um mehr oder weniger einen digitalen Zwilling der Immobilie erstellen zu können und auf Basis dieses digitalen Zwillings dann auch eine Bewertung stattfinden zu lassen. Da kannst du dann natürlich solche Berechnungsmodelle im Hintergrund auch haben und die laufen dann auch mit, was ist der umbaute Raum, was ist realistisch die Wohnfläche, was von dem an Geschossfläche haben wir, wie viel ist ausgebaut, nicht ausgebaut. So, also dafür brauchst du ehrlicherweise eigentlich keine Unterlagen mehr, wenn du Zugriff auf die notwendigen Informationsquellen hast.
Und guckt da noch ein Mensch drauf oder ist das sozusagen eine vollautomatisierte Strecke?
Anfangs guckt noch ein Mensch drauf, weil wir einfach aus regulatorischen Rahmenbedingungen bist du in Deutschland heute verpflichtet zu bestätigen als Mensch, dass es diese Immobilie ist, die wir hier bewertet haben. Das ist notwendig. Theoretisch ist es technisch möglich, dass wir den Mensch nicht mehr bräuchten. Dafür müssen wir aber bei der Regulatorik noch mal ran.
Ja. Und,
allerdings allgemein Thema, vielleicht, wenn ich den Pitch einmal machen darf. Also grundsätzlich die Baufinanzierung, Regulatorik, Rahmenbedingungen. Einfach ein Ding, wo die Politik noch mal ran darf, wo wir deutlich besser werden dürfen, um voll digital agieren zu können. Weil die Lösungen hätten wir. Wir brauchen bloß den Bürokratieabbau, um diese auch mit Leben füllen zu können.
Ja, wenn das Digitalministerium die Stellen dann irgendwann mal besetzt hat, dann geht es da vielleicht auch voran mit der Entbürokratisierung. Seit wann gibt es dieses Produkt, diesen Cappuccino Instant?
Also die Instant Baufi, wie sie angekündigt wurde, auch letztes Jahr durch die ING in Kooperation mit uns als Gruppe, die ist jetzt vertestet. Also wir hatten sozusagen einen Schattenbetrieb, um sicherzustellen, wie gut läuft das Ganze denn. Und das heißt auch ganz konkret, dass wir überall noch Unterlagen eingesammelt haben, um dann parallel die digitale Strecke laufen zu lassen, um zu gucken, wie gut funktioniert. Und ich kann sagen, es hat sehr gut funktioniert, weshalb das Produkt jetzt auch live ist und wir die ersten Abschlüsse darüber generieren, es verifiziert ist und dementsprechend kann es. Also meine Leute haben die Möglichkeit, darauf heute schon zurückzugreifen. Wir machen nur ein Soft Rollout, dass wir nach und nach die erst meine eigenen Mitarbeitenden freischalten, um dann auch alle Partnerinnen und Partner draußen am Markt dafür freizuschalten. Allerdings sprechen wir nicht von Monaten, sondern in den nächsten Wochen hat jeder, der auf unserer Plattform arbeitet, Zugriff darauf.
Ja. Spannend und natürlich super interessant, da auch diese Geschwindigkeit und die wahrscheinlich auch darauf einzahlt, dann auch die Abschlussquoten auch zu erhöhen. Wenn ich jetzt nicht in Genuss dieser Instant-Zusage komme, sondern quasi den normalen Weg gehe, dann sind es diese 7 bis 9 Werktage,
bis 10,
ja, also 2 Wochen.
Also das ist so der gängige Durchschnitt. Je nach Arbeitsaufkommen, auch das muss man ganz klar sagen, wenn ein bisschen weniger los ist, das heißt, sind wir eher rückläufig im Markt unterwegs, was das Baufinanzierungsvolumen angeht, dann siehst du das auch an Bearbeitungszeiten, dann sind es eher diese 3 bis 5 Tage, wo es viele Kreditgeber schaffen und sollte eben ein bisschen mehr los sein, weil ich baue ja so schnell nicht die Kapazitäten zur Prüfung auf und da kann eben diese Digitalisierung maximal helfen, auch wenn ich nur einzelne Prozessschritte davon digitalisiere. Und auch die kann man daraus nehmen und für einzelne Kredite schon verwenden, auch wenn es nicht die voll digitale Strecke ist, lassen sich auch einzelne Module daraus verwenden, um den Prozess schneller zu machen. Aber nochmal, so 3 bis 5 Tage, wenn ein bisschen weniger los ist und die 7 bis 10 Tage, wenn ein bisschen mehr los ist.
Was ich auch sehr, sehr spannend fand, in unserem Vorgespräch haben wir auch über Cross-Selling-Potenziale von Baufinanzierung gesprochen. Warum die Baufinanzierung denn eigentlich überhaupt so ein spannendes Produkt ist und warum sie auch so gut im Cross-Selling funktioniert oder dafür geeignet ist. Kannst du das nochmal, und ich fand das sehr, sehr spannend, kannst du das nochmal unseren Hörern näher bringen?
Sehr, sehr gerne. Also auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Meiner Meinung nach wird die Cross-Selling-Quote und das Potenzial für Baufinanzierung lang nicht ausgeschöpft. Normalerweise sehe ich in der Baufinanzierung eine Cross-Selling-Quote von 7 plus als durchaus realistisch an. Meistens ist es deutlich unterrepräsentiert. Wenn ich aus meiner persönlichen Erfahrung auch, ich war ja Allfinanzvermittler am Markt, wenn ich aus meiner persönlichen Erfahrung spreche, es ist in meinen Augen das dankbarste Produkt in der gesamten Finanzwelt, wo Kunden bereit sind, Informationen zur Verfügung zu stellen. Denn eine Kundin, ein Kunde will unbedingt diese Immobilie. Also tun sie alles dafür, um die Immobilie zu bekommen. Wenn dafür Fragen notwendig sind, wie man abgesichert ist, wo man abgesichert ist, welche Einkommensmöglichkeiten man hat, welche weiteren Immobilien man hat, etc., etc., etc. All das wird zur Verfügung gestellt, und zwar sehr, sehr gerne. Es ist nicht so wie teilweise im Versicherungssegment, dass ich Kundinnen und Kunden irgendwie alles aus der Nase ziehen musste. Also so meine persönliche Erfahrung. Und auch Anlageprodukte muss ich lang und breit erklären und muss sagen, warum jetzt da diese 3-5% Rendite notwendig sind, mit aber folgendem Risikofaktor etc. pp. Und hast du noch genügend Kapital in der Hinterhand? Alles Dinge, wo Kundinnen und Kunden eher kritisch das Ganze beäugt haben und mir auch nur die notwendigsten Informationen zur Verfügung stellen wollten. Baufinanzierung, andere Show. Die Leidenschaft und die Emotion hängt am Traum von deinen eigenen vier Wänden oder auch am Kapitalanlegerprojekt oder Produkt. Aber zumeist ist es ja die eigene Immobilie, die von Kundinnen und Kunden das erste Mal gekauft, gebaut wird, und die will man unbedingt haben. Ich will in diesem Garten wohnen, ich will in diesem Garten meine Freizeit genießen, etc. So, also stelle ich gerne alle Informationen zur Verfügung. Und ganz automatisch, was passiert, wenn ich eine Immobilie kaufen möchte? Ich muss den Rahmen dazu gestalten, um mich auch komfortabel zu fühlen innerhalb dieser Immobilie. Bedeutet, ich kaufe die Immobilie, ich mache die Immobilienfinanzierung. So, Immobilienfinanzierung ist jetzt mal das erste Produkt. Und wenn wir darauf aufbauend sagen, was braucht es denn bei einer Immobilie? Es braucht eine Haftpflicht. So, also Haftpflicht hast du ja normalerweise sowieso schon, aber es braucht auch häufig eine, beziehungsweise heißt häufig, es braucht die Hausratversicherung. Wenn ich ein Wohngebäude habe, braucht es die Wohngebäude. Wenn ich darüber hinaus auch noch, und das machen viele Kundinnen und Kunden, ein Konto brauche, wo ich alle Bewegungen rund um meine eigenen vier Wände abwickle, brauche ich ein entsprechendes Girokonto. Also fangen gerade kurz an und sind schon bei 5. Dann, darüber hinaus, sollte ich mir um den Versicherungsschutz allgemein Gedanken machen. So, und das sind beispielsweise auch Dinge, wenn es einen Hauptverdiener, eine Hauptverdienerin gibt, dass ich dann auch für Todesfall absichere, für meine Frau, für meinen Mann, für meine Familie, für meine Kinder, dann habe ich eine Risiko-LV. Meistens auch noch gegenseitig, also 2 Risiko-LV. Dann kann ich auch noch ein Kopplungsprodukt, also ein Kopplungsprodukt meine ich jetzt eher mit, ich will für die Zukunft so weit vorgesorgt haben, dass ich auch eine Versicherung damit, also eine Lebensversicherung und dann eine kapitalbildende nehme, um dann die Auszahlung zu verwenden, um meine Restschuld, die ich vielleicht in 30 Jahren habe, damit eben entsprechend in einem Schlag zurückzahlen zu können. Also kapitalbildende Lebensversicherung. Dann haben wir darüber hinaus auch noch Klassiker, so wie ich sie gerne nenne, wie den Bausparvertrag, der ja dann eben entsprechend auch nochmal genutzt wird, um die Zinsabsicherung für die Zukunft zu gestalten. Also wir sind jetzt schon bei 9. Ich könnte noch ein bisschen so weitermachen, was mir alles einfällt. Und das ist jetzt nicht abwegig, sondern es liegt einfach daran, und ein Freund von mir, den erzähle ich doch noch. Ein Freund von mir macht es sehr erfolgreich. Also der vor allem auch drauf schaut, okay, wie ist denn die Person, und meistens dann eine vermögende Person, auch krankenversichert. So, das heißt, wenn dann freiwillig, gesetzlich etc. pp. Und wenn du tendenziell, hast du bei Kundinnen und Kunden ein höheres Vermögen, wenn sie sich Eigentum leisten wollen. und meistens auch ein höheres Einkommen. Brauchst du ja auch, um dir die Rate leisten zu können. Also kommen die auch häufig über die Beitragsbemessungsgrenze für dann eben entsprechend die Krankenversicherung, aber haben sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt. Und dann eine private Krankenversicherung und die Kolleginnen und Kollegen hier eher aus dem Versicherungssegment, die vielleicht auch zuhören, können sich vorstellen, was auch da nochmal für Provisionen dranhängen. Also wie gesagt, ein Freund von mir macht das sehr erfolgreich, dass er jeder, der in der gesetzlichen, die jetzt auch nicht unbedingt jeder Juhu schreit, noch heute drinnen sind, es sich aber leisten könnten und es auch Sinn macht, in die private zu gehen, dass er die PKV auch direkt mitnimmt. Da wären wir jetzt bei Produkt Nummer 10, aber damit höre ich dann auch auf.
Und was ist dann so das Mittel an Cross-Selling, was sich dann auch in der Praxis realisiert?
Also je nachdem, wen man fragt. Also ich kriege diverse Stimmen aus verschiedensten Vertrieben. Die einen sagen, sie haben eher einen Faktor von 3. Dann habe ich welche, die es relativ erfolgreich machen, die einen Faktor von 5 haben. Allerdings glaube ich, dass es sehr, sehr viele gibt, die eher das Thema Baufinanzierung als Ankerprodukt für Cross-Selling noch unterrepräsentiert verwenden und wir häufig wahrscheinlich auch nur eine 1 da stehen haben.
Würde ich jetzt auch so einschätzen, aber dafür bin ich jetzt kein Experte des Versicherungsmarktes, aber ich kenne jemanden, der sich damit ganz gut auskennt, müsste mal fragen beim nächsten Kölsch. Gut, aber ja, also von daher großes Potenzial. Die Baufinanzierung, die Immobilie ist sicherlich hier eines dieser lebensverändernden Momente, wo dann auch viel Geschäft dranhängt, viel Veränderung dranhängt und damit auch viele, viele Möglichkeiten dranhängt, hier zu partizipieren. Jetzt sind wir, du hast eben rund um die Instant Cappuccino-Zusage, hast du auch von Bearbeitungszeiten ja gesprochen, die sich auch verändern können, dass die auch marktinduziert sind. Ist aus meiner Sicht jetzt auch nochmal ein guter Moment, sich ein bisschen mit dem Markt zu beschäftigen. Weil ich fand das jetzt auch ganz spannend. Der vergangene Monat muss ja ein sehr guter Monat insgesamt des Marktes gewesen sein. Ja, die Deutsche Bank hat da sehr, sehr interessante Zahlen veröffentlicht. Aber ich will jetzt gar nicht rezitieren, du kennst dich da viel besser aus. Wie steht es gerade um den deutschen Baufinanzierungsmarkt?
Genau, also Bundesbankzahlen, die sind ja immer 2 Monate nachläufig. Deswegen das, was wir auch gerade gesehen haben, der März war exorbitant gut. Also das muss man auch einfach sagen, der war auch außergewöhnlich gut, hat verschiedene Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben. Das waren externe Treiber, wie jetzt die geopolitischen Spannungen, also alles rund um den Iran-Krieg, was wir alle ja live miterlebt haben und dadurch auch ein Treiber für Bundesanleihen, dementsprechend auch eine gewisse Inflationserwartung, die steigt und die sorgt natürlich auch bei allen Interessentinnen und Interessenten, die heute sich damit beschäftigen und auch davor schon, also zum Jahresstart sich damit beschäftigt haben, möchte ich eine Immobilie kaufen. In den letzten Jahren haben sehr viele Menschen mitbekommen, wie schnell sich dann auch Konditionen verändern können, wenn geopolitische Spannungen dann auch zum Tragen kommen. Also alles rund um die letzten Jahre können wir gerne nochmal gleich 2, 3 Sätze dazu sagen. Allerdings hat das die Menschen dazu veranlasst und das haben auch wir gesehen, wir haben einen extrem starken März gehabt. Und glaube ich, dass der März jetzt der Referenzwert ist für die nächsten Monate. Da würde ich ein bisschen zurückhaltender sein. Also wenn ich jetzt letztes Jahr anschaue und was auch schon sehr gut war in der Entwicklung. Wir haben letztes Jahr wieder knapp 240 Milliarden an Volumen gesehen. Wenn wir das mit den Jahren davor vergleichen, sind es wieder Werte, die sind nah an 2018 dran. So, also schon in einem normalen Fahrwasser. Roundabout um die 200 Milliarden haben wir in einem, in Anführungsstrichen, normalen Markt, was auch immer man dann als normal definieren will, weil die Volatilität in dem Umfeld war jetzt die letzten Jahre schon sehr ausgeprägt. Aber nehmen wir das letzte Jahr, 240 Milliarden. Das heißt, wir haben knapp 20 Milliarden pro Monat gesehen. Und das wäre auch eine Größenordnung, an der ich mich dieses Jahr orientieren würde. Also so um die 18 bis 20, vielleicht auch mal 21, jetzt im März außergewöhnlich stark. Immer in Klammern oder Anführungsstrichen ohne zu wissen, was sonst so geopolitisch passieren könnte, wäre eine meiner Annahme, dass wir uns eher wieder an diese 20 Milliarden pro Monat orientieren dürfen und dann so bei 250 vielleicht eine leichte Steigerung sehen im Vergleich zum Vorjahr, aber jetzt nicht weltbewegend, aber genau.
Und beim Zinsniveau, was seht und erwartet ihr dort?
Ja, also wenn wir jetzt mal anschauen, wir hatten natürlich jetzt eine wilde Zeit. Also das muss man auch einfach mal ganz offen aussprechen. Wir haben Anfang letzten Jahres, also 25, haben wir ungefähr bei 3%. Das war so eine Größenordnung, wo wir geglaubt haben, so um die 3, 3,5. Wenn sonst soweit alles in einem relativ ruhigen Fahrwasser unterwegs ist, dann ist das ein Zinsniveau, was man auch aktuell sehen könnte. Anfang 26 und jetzt auch darauf fortfolgend eher fast die 4%-Marke gerissen. Und das ist auch eine Orientierung. Also die 4%, die wir heute sehen, versus die 3% letztem Jahr, wäre in meinen Augen auch eine realistische Marke, um die wir uns dieses Jahr bewegen werden. Ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Also wir werden leichte Schwankungen sehen. Ich glaube nicht daran, dass man auf großartig sinkende Zinsen warten braucht. Mir wird nichts einfallen, was darauf einzahlen würde, dass wir das jetzt in naher Zukunft sehen. Ich glaube allerdings auch nicht, dass es jetzt exorbitant weglaufen wird. Also, dass wir jetzt 5% plus reißen. Dann müsste schon nochmal einiges im Argen sein.
Was macht so ein Prozentpunkt im Zins, welche Auswirkungen hat er auf das Neugeschäft? Also gibt es da einen unmittelbaren Effekt, dass dann ein Prozentpunkt Anstieg, 20% weniger Neuabschlüsse, gibt es sowas?
Also einen direkten Indikator meiner Meinung nach, also eine Korrelation von, wir haben so viel Anstieg in den Zinsen und deswegen deutlich weniger Geschäft. Du siehst es im Markt, dass es runtergeht und da siehst du auch bis zu 20%. Ich meine, wir hatten ja bei den, und da möchte ich jetzt aber schon nochmal sagen, wir sind aus einer Zeit gekommen, wo irgendwie eine 1 vorm Komma statt eine 0 vorm Komma und da mussten sich die Menschen erst wieder dran gewöhnen, dass da auch eine 2 vorm Komma stehen kann oder eine 3 vorm Komma stehen kann. Da hast du ja auch im Markt, hast du ja Reduzierungen gesehen von um die 40%, also dass der Markt eingebrochen ist. Und das übersetzt sich dann natürlich auch ins Abschlussgeschäft jeder einzelnen Person, die in diesem Markt unterwegs ist. Das ganz offen gesprochen. Wenn, und da sind wir heute, sich Kundinnen und Kunden daran gewöhnt haben, dass wir uns um die 3 bis 4% bewegen, dann hast du jetzt nicht mit einem Prozentpunkt mehr. Ja, also die 5, die werden schon wieder eine meiner Meinung nach kritische Höhe, die auch mit dem Kopf der Endverbraucher was machen würde. Allerdings jetzt von 3 zu 4 siehst du nicht automatisch, dass wir wieder eine signifikante Senkung haben, weil, wie schon angesprochen, wir hatten Anfang 25 die 3%, wir haben jetzt die 4%, an denen wir uns eher orientieren und wir haben ungefähr dasselbe Niveau, was wir in Q1 25 gesehen haben, wie im Q1 26.
Ja. Ja, nachvollziehbar.
Es steht und fällt.
Es führt wahrscheinlich dann auch eher dazu, dass man eher dann das Finanzierungsvolumen runterfährt, ne? Dass man vielleicht dann doch eine Kategorie tiefer guckt.
Es steht und fällt, und das auch ganz offen gesagt, es steht und fällt einfach damit, wie Kundinnen und Kunden auf diese Veränderung reagieren. Also habe ich mich daran gewöhnt, dass es dazu kommt, dass solche Konditionen normal sind, das neue Normal. Und das neue Normal, das haben wir heute psychologisch erreicht, dass du weniger die Kundinnen und Kunden hast, die abwarten. Dann gibt's auch noch Geschäft, auf was wir aktuell noch stärker warten, ist das ganze Anschlussfinanzierungsgeschäft. Also die Kundinnen und Kunden, die vor 10 Jahren, 15 Jahren abgeschlossen haben, die müssen ja auch wieder Anschluss finanzieren. Und die haben das noch zu einem Niveau gemacht, was deutlich niedriger war. Können sie sich's heute noch leisten? Ja. Also wir haben das auch mal durchgerechnet. Das sind die wenigsten, die sich das nicht mehr leisten können, weil die Restschuld ja deutlich niedriger ist. Und gleichzeitig, die jetzt gewartet haben, ob die Zinsen doch nochmal runtergehen, ob man doch nochmal die 1% sieht, etc. pp. Da hat sich schon ein gewisser Bug aufgeschoben, wo wir schon darauf warten, dass das Geschäft wieder kommt. Das heißt, es ist ein sowohl als auch das Neugeschäft. Da hilft uns natürlich, wenn auch der Neubau wieder ein bisschen anschiebt. Wir haben jetzt vermehrt Baugenehmigungen, also mehr als jetzt zumindest in der Vergangenheit. Dort ziehen wir ein kleines Fünkchen. So, wir haben aber noch nicht die Baufertigstellung. Ja. Bedeutet, da sehe ich auch in diesem Jahr keinen Indikator mehr, der dazu führt, dass ich glaube, dass wir dieses Jahr mehr Fertigstellung, also mehr Wohneinheiten sehen als im Vorjahr. Tendenz ist sogar eher leicht rückläufig, dass die dieses Jahr noch fertiggestellt werden. Dann im direkten Vergleich 26 zu 27, da ist es dann wieder realistisch, dass wir auch wieder einen gewissen Aufschwung bei Baufertigstellung und dann auch eben entsprechend beim Wohnbau sehen. Ich glaube, dass es auch nochmal unterstützend möglich ist, weiteres Geschäft zu generieren.
Wie seid ihr denn eigentlich durch diese super harte Zeit gesegelt, als jetzt der Markt ja einfach sehr, sehr stark eingebrochen ist im Zuge der Ukraine-Russland-Konflikts, als dann auch die Zinsen angezogen haben? Du hast das gerade so ein bisschen im Nebensatz erwähnt, aber es hat ja massiv an dem Geschäftsmodell auch ein Stück weit gerüttelt, ne? Und da diese tektonischen Verschiebungen, die waren jetzt nicht ohne.
Ja, also um es mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was ist über die Jahre passiert und was haben wir lernen dürfen und auch lernen müssen. Ganz grundsätzlich gesagt ist, es ist erfreulich, dass wir jetzt wieder andere Zahlen sehen, als noch in diesen zwei herausfordernden Jahren, gerade so 23, 24. 23 war quasi von 22 kommend. Das erfolgreichste Jahr war zwar 21 bei uns, aber dann 22 immer noch grundsolide und gut. 23 dann der starke Einbruch, das, was ich auch gesagt habe, mit zum Teil 40%, die du im Markt weniger gesehen hast, und dann seitdem wieder 24 hochlaufen. Was haben wir dort lernen dürfen, müssen, sollen, wollen, können? So, also um mal die ganze Bandbreite zu nehmen. Wir sind gut durch diese Zeit gekommen. Warum sind wir gut durchgekommen? Dort haben wir gezeigt, dass wir auch mit einem veränderten Rahmen gut umgehen können. Auch für unsere Partnerinnen und Partner. Das heißt, unsere Liquidität war stark genug ausgeprägt, dass wir es auch umsetzen konnten. Also da, wo unsere Partnerinnen und Partner Liquiditätsengpässe hatten. Wir haben ein Gap gesehen, dass Vermittler schneller Geld gebraucht haben, weil sie selber ihren Cashflow gar nicht so schnell anpassen konnten in der Veränderung. Also von Monat 1 auf Monat 2 auf einmal die Provisionsverschiebung zu haben, weil nicht genügend nachkommt. Was haben wir in der Zeit gemacht? Wir wollten einfach an der Seite unserer Partner sein und wollten uns verlässlich zeigen, dass wir sie nicht im Regen stehen lassen. Also was haben wir gemacht? Wir haben bei uns die Provisionsfristen zur Auszahlung verändert. Bedeutet, wir haben auch die Auszahlung der Provision direkt auf sofort umgestellt. Ab dem Zeitpunkt, wo eine Bank bestätigt hat, die Finanzierung ist abgeschlossen, in der Folgewoche haben wir ausgezahlt. So, also, und das sind vorher normalerweise, ist es eben die Frist, Bestätigung kommt rein, dann kommt das Bestätigungsfax, heißt es immer noch, also in der gängigen Praxis, es ist einfach die Provisionsbestätigung, die digital übertragen wird, dann läuft die Widerrufsfrist. Widerrufsfrist läuft ab und danach hast du eine Zahlungsfrist, wann das Geld kommt. Und das haben wir umgestellt auf Bank bestätigt, Folgewoche kriegst du deine Kohle. So, unsere Partnerinnen und Partner sehr, sehr dankbar um den Umstand, hat stark geholfen in Liquidität und sie haben gemerkt, dass sie sich auf uns verlassen. Und was haben wir noch gelernt? Du musst flexibel bleiben. Du musst dich umstellen können, auf neue Marktgegebenheiten einstellen können. Denn du hast natürlich schon gesehen, ja, es ist weniger Geschäft und das, was reinkommt, ist auch noch viel, viel komplexer. Weil jeder versucht, irgendwie den letzten Strohhalm noch zu ziehen und irgendwie eine Finanzierung machbar zu bekommen. Das heißt, du durftest viel, viel mehr basteln, du musstest viel mehr im Dialog sein, du musstest auch bei Banken eben entsprechend viel stärker pitchen für die Finanzierung und mehr Zeit investieren. Und die Zeit haben wir uns genommen. Dafür habe ich genügend Leute am Markt von meinen Baufi-Profis, wo ich vorher gesprochen habe, überall in der Region. Bei mir hat jeder einen eigenen Ansprechpartner, einen persönlichen Ansprechpartner, auf den man zugehen kann. Und mit dem gemeinsam hat man die Finanzierung machbar gemacht. Das heißt, auch wenn es weniger im Markt gab, haben wir von dem weniger mehr umgesetzt und konnten mit dem mehr Umgesetzten unseren Partnerinnen und Partnern zur Seite stehen, mit dann auch noch einer schnelleren Provisionsauszahlung. Das heißt, wir durften viel lernen, was Flexibilität angeht, was Dynamik angeht, was auch ein schneller Umbruch angeht, also auch wie schnell und dynamisch es sein kann, wenn wir uns die 14 Jahre davor anschauen. 14 Jahre davor, also nicht der normale Wirtschaftszyklus, sondern die 14 Jahre davor ist die Baufinanzierung immer schön kontinuierlich nach oben gelaufen. Immer leichte Dips oder mal ganz kleine Volatilitäten, die man dort gesehen hat, aber die Trendlinie, die hat immer so gezeigt. Und deswegen durften wir auch in der Baufinanzierung am Markt erstmal lernen, das waren viele Marktteilnehmer, mussten wir erstmal lernen, was es bedeutet, dann doch mal eine andere Richtung auf einmal wieder zu sehen.
Ja, das ist ja in den Maklerbüros ganz ähnlich, ne? Dass sie dann, die haben 1:1 auch diese Kurve gehabt über 10, 15 Jahren, über diesen Superzyklus halt. Ne?
Absolut. Da wird ja auch nochmal bewusst, wie sehr es zählt, gut in Innovationen zu investieren beispielsweise auch. Wir haben die Zeit genutzt, um auch unsere KI-Technologien voranzutreiben, um unsere technologische Plattform nochmal weiterzuentwickeln. Home, so wie wir es heute unseren Partnern zur Verfügung stellen, ist so performant wie noch nie in den Funktionalitäten, die wir auch innerhalb des Systems zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, wir haben die Zeit einfach gut genutzt, unsere Partner zu begleiten und gleichzeitig im Hintergrund dafür vorbereitet zu sein, wenn es nach oben geht, dann mit einem performanten System und idealerweise mit KI-unterstützten Funktionen, die unsere Partner dann auch nutzen können, wenn wieder so viel Geschäft reinkommt, dass man nicht hinterherkommt.
Jetzt hast du gerade Home erwähnt als Plattform. Wenn ich richtig informiert bin, arbeitet ihr da als Vermittler mit euren Kunden und Banken auch gemeinsam ja drauf. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was beinhaltet Home?
Also unsere Vertriebsplattform eHyp Home, wie sie komplett ausgesprochen zur Verfügung gestellt wird, ist die technologische Basis, auf der ich meine Kundinnen und Kunden begleiten darf. Diese Technologie und die technologische Plattform ist allerdings auch in allen Welten gleich. Bedeutet, die Kundinnen und Kunden, die Endkunden, die draußen arbeiten, von meinen Vermittlern, die kriegen einen Kundenzugang, auf dem sie arbeiten können, was in der Optik und in der Architektur auch schon Home ist. Das heißt, auf demselben System wie dann, wenn die Informationen übertragen werden, der Vermittler selbst. Der Vermittler, die Vermittlerin, die draußen am Markt unterwegs ist, kriegen von uns das System zur Verfügung gestellt. Brauchen sie entsprechend noch Support von meinen Mitarbeitenden in der Region, arbeiten die auch auf demselben System. Das heißt, du hast schon drei Reiseteilnehmer innerhalb dieser Finanzierung, die eben entsprechend auf derselben Technologie arbeiten. Darüber hinaus haben wir das Pendant Credit Home, auch bei unseren Kreditgeberinnen und Kreditgebern, die dann entsprechend auch auf demselben System arbeiten. Das heißt, du hast maximale Kollaboration, du hast nirgendwo mehr Reibungsverluste, alle arbeiten auf derselben technologischen Basis und das ist das Schöne, es hat ganz viele Funktionen, wo ich, nehmen wir jetzt einzelne Aufgaben von A nach B, jemandem zur Verfügung stellen kann, ich kann Informationen schnell und transparent teilen. Ich brauche nicht mehr irgendwelche E-Mails verschicken, um jetzt Unterlagen zur Verfügung zu stellen, sondern ich kann einfach Unterlagen freigeben, die sowieso dort in der Technologie abgelegt sind, etc., etc., etc. Also wenn ich jetzt den Vorteilskatalog aufmache, welchen wir durch Home geschaffen haben, dann weiß ich nicht, ob der Rest der Podcast-Zeit noch ausreicht.
Und was ist so der große Vorteil für eure Top-Vermittler, die dann eben auch die neuesten Funktionen nutzen oder den vollen Funktionsumfang nutzen?
Also der größte Vorteil, den ich in diesem System sehe, ist die technologische Weiterentwicklung innerhalb des Gesamtsystems die jeden dazu befähigt, mehr Geschäft zu machen. An den relevanten Stellen spart man sich Zeit und diese Zeit kann ich gut investieren, um dann noch mehr Kunden zu beraten oder die Kunden noch intensiver zu beraten. Und gleichzeitig, und da bin ich ganz ehrlich, also auch zu meinen Anfängen, was schon immer so ein Ding war, Unterlagen sammeln, prüfen etc. pp., also alles Dinge, wo ich sage, boah, die sind nicht unbedingt schwarzsteuerpflichtig, da sag ich, das kann mir das System abnehmen und das System tut's auch. Also wir nehmen Arbeit ab, da wo du die Zeit nicht gerne, ich sie zumindest nicht so gerne investieren würde und dafür habe ich mehr Zeit für das, was ich gerne tue und zwar die Magie am Kunden entstehen lassen und entweder mehr Kunden beraten zu können und oder mehr Zeit für den einzelnen Kunden haben zu können.
Wenn wir jetzt den Bogen zum Thema KI spannen, ich weiß jetzt nicht, ob das so die Überleitung schon war, dass die Arbeit da abgenommen wird. Ich nehme an, das sind dann keine Menschen, die einem die Arbeit abnehmen, sondern es gibt dann eben auch KI, eingebaute KI-Funktionen, dass die Dokumente automatisch ausgelesen werden und gegebenenfalls sofort als erledigt abgehakt oder es gibt noch To-Dos daraus, die dann eben auch möglicherweise dann von dem Finanzierungsvermittler zu erledigen sind. Also wo steht ihr insgesamt bei dem Thema KI, Rollout, Agentic AI? Wo würdet ihr euch da verorten?
Also KI und die Arbeit mit KI, ich hatte es gerade schon kurz erwähnt, dass wir die Zeit auch genutzt haben, um uns bestmöglich dann auch zu positionieren, wenn es wieder nach vorne geht. Und seit Jahren arbeiten wir schon KI, allerdings im Hintergrund. Das heißt, wir haben auch verschiedenste Modelle im Hintergrund schon laufen, was Unterlagenprüfung angeht, Unterlagensortierung, was Marktwertermittlung angeht, etc. etc. Dort laufen KI-Modelle entweder mit oder arbeiten konkret zu. Jetzt sind wir so weit, dass wir es auch sichtbar machen. Sichtbar für jeden, der auf diesem System arbeitet. Also wir haben einen eigenen KI-Assistenten, der heißt Robin. Der ist basierend auf ChatGPT und wird soweit dann auch bei uns im System integriert sein. Vollintegration. Und Vollintegration bedeutet, er hat dann kompletten Zugriff, er oder sie. Ich habe ja gelernt, ich muss eine KI geschlechterneutral bewerten. Also Robin hat vollen Zugriff auf den Datenschatz, welchen wir uns über 20 Jahre aufgebaut haben. Das heißt, unser Data Warehouse, auf dem wir arbeiten, wo die komplette Intelligenz der Hintergruppe versteckt ist, wo die komplette Intelligenz der Probe nochmal spezifischer zur Verfügung steht, wo darüber hinaus die gesamten Eingaben von Banken gemacht werden. Darauf hat diese KI Zugriff. Und dieser Zugriff auf diese Intelligenz und diese Masse an Informationen nutzen wir jetzt im Daily Business. Das heißt, im Alltag kann Robin die Informationen bündeln, Zusammenfassungen schreiben, ein Übergabeprotokoll zur Verfügung stellen, Unterlagen prüfen und Auffälligkeiten zur Verfügung stellen. Ausbaustufen, die wir dann auch noch haben, sind natürlich sowas wie automatisches Auslesen und Befüllen von Anträgen. Dann darauf aufbauen, eben entsprechend die Kommunikation zur Bank. Vorteile dann auch den Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen. Alternativangebote berechnen aus allen Informationen, die man hat, mit Präferenzen des jeweiligen Kunden etc. etc. Das heißt, wir haben heute schon so viel bei uns im Portfolio, dass erfolgreiche Nutzerinnen und Nutzer 7-10% höhere Abschlussquoten haben. Nur durch den Einsatz von Robin. Und darüber hinaus, und da bin ich mir sicher, ist das erst der Anfang, wirst du noch bessere Quoten erzielen, wenn du innerhalb der gesamten Prozesskette kontinuierlich die Technologie da einsetzt, wo sie den Unterschied macht. Und das sind meiner Meinung nach standardisierte, vereinfachte Prozesse, die eben entsprechend unterstützen, um die Kernkompetenz, die jeder einzelne Beratende draußen am Markt hat, wieder mit noch mehr Leben füllen zu können. Und das ist Vertrauen schaffen. So.
Woher kommen diese 7-10% Conversion-Steigerung oder mehr Abschlüsse? Weil man einfach mehr sozusagen mehr Zeit hat, sich um sich um einzelne Abschlüsse zu kümmern oder durch die Optimierung des Prozesses oder sowohl als auch?
Es ist ein sowohl als auch, um es mal offen zu sagen. Ich habe eine Qualitätssteigerung, weil mir die KI Qualitätskomponenten schnell ausliest und zur Verfügung stellt, was gerade noch fehlt oder was Auffälligkeiten sind, die ich vielleicht im Eifer des Gefechts übersehen habe, ohne jemandem was unterstellen zu wollen, aber es ist immer gut, wenn noch mal jemand Neutrales draufschaut. Wir nennen es auch bewusst Vier-Augen-Check. Also es ist quasi einfach nur das zweite Paar Augen, was nochmal drüber schaut und dir Auffälligkeiten zur Verfügung stellt. Also Qualität steigt und ja, ich spare mir Zeit und habe dadurch mehr Zeit, mich um Kundenbindung, Weiterempfehlung etc. zu kümmern. Und damit ist es eine Kombination aus Qualitätssteigerung, Prozessoptimierung, Zeitoptimierung und die so zu allokieren, dass ich mehr Abschlüsse generieren kann. In meiner Welt ist es auch, wie gesagt, nur der Anfang.
Und wenn man das weiterspinnt, könnte man ja zu dem Schluss kommen, den Finanzierungsvermittler, den brauche ich gar nicht mehr. Wenn dann direkt der Makler mit der Engine und der KI sozusagen interagiert, welchen Blick habt ihr auf die Bedeutung des Menschen in dem Prozess?
Der Mensch wird den Unterschied machen. Um es mal ein bisschen konkreter auszuführen. Also die Pause bewusst gewählt, weil ich sage, Baufinanzierung ist People-Business. Also es braucht Vertrauen, um mich für die wichtigste finanzielle Entscheidung im Leben dann auch komfortabel zu fühlen, einen Abschluss zu generieren. Ich weiß nicht, ob du jetzt mit ChatGPT chatten würdest und dann es vielleicht nochmal googelst und dann sagst, okay, mit einem Knopfdruck habe ich jetzt 500.000 Euro Schulden. Weiß ich nicht, wie du dich damit fühlen würdest. Es wird einen Teilbereich geben, keine Frage. Es wird auch Wiederholungstäter geben, die sich selber so gut auskennen, die das machen können. Und es wird nach und nach, auch bei den kommenden Generationen, meiner Meinung nach immer normaler. Heutzutage, man vergleicht alles. Man vergleicht die Flüge, Reisen, Handytarife, Stromtarife etc. etc. Also man vergleicht alles. Vergleichen ist das Normalste der Welt. Und beim Ratenkredit ist es auch schon das Normalste der Welt, einen Abschluss digital zu gestalten. Da brauche ich niemanden mehr, der mir diese Unterstützung zur Verfügung stellt. Deswegen kurz- und mittelfristig glaube ich, dass es einen Teilbereich geben wird, der sich dazu entscheidet, einen voll digitalen Abschluss zu generieren. Ja. Der Großteil der Menschen brauchen allerdings jemanden, dem sie vertrauen. Und dieses Vertrauen dürfen auch die Menschen zur Verfügung stellen. Das heißt, meine Kernkompetenz auch als Beraterin und Berater draußen am Markt wird sein, dass ich den Kunden bestmöglich begleite in diesem Prozess. Ich darf hinten raus gerne alles von der Maschine machen lassen. Ist dem Kunden auch egal, ob ich das mache oder eine Maschine. Hauptsache das Ergebnis stimmt. Aber mir wollen sie vertrauen. Deswegen, ich sage, Baufinanzierung ist und bleibt ein People-Business. Bin der festen Überzeugung, dass es den Mensch auch langfristig brauchen wird und die KI als Chance genutzt wird, um den Prozess zu optimieren und zu vereinfachen. Allerdings, das Zwischenmenschliche, das geht nicht weg.
Ja, ist derselbe Blick eigentlich auf den Makler. Ne? Der ist ja auch der hat eine ganz ähnliche begleitende Funktion. Auch hier das Vertrauen und auch Verantwortung zu übernehmen in dem Prozess ist sicherlich nichts, was man so ohne weiteres der an die KI weiter delegieren kann oder was die KI übernehmen kann. Lass uns nochmal über die Zusammenarbeit sprechen, auch zwischen Maklern und Baufinanzierern. Was sind so typische Knackpunkte in der Zusammenarbeit zwischen den beiden?
Ja, also es ist immer wieder eine Überraschung, wenn ich das mal so sagen darf. Beide wollen eigentlich dasselbe. Also der Makler will, dass die Immobilie gekauft wird vom Kunden und der Baufinanzierer will, dass die Finanzierung dafür durchgeht. Das heißt, beide haben dasselbe Interesse, denn sie wollen den Kunden glücklich machen. Und gleichzeitig spürst du immer wieder Reibungspunkte. Warum? Ja, das sind vermeintliche Präferenzen, Prioritäten, was auch immer. Egal, mit wem ich mich unterhalte, also mit der einen Seite oder der anderen Seite, Und wenn wir mal tatsächlich es zuspitzen und sagen, was sagen die denn über die anderen? Dann ist es eigentlich, wenn ich ein Ranking machen müsste, ist es eigentlich am meisten der Zeitplan, der nicht gut abgestimmt ist. Also entweder irgendwie der Notartermin ist schon ausgemacht, aber die Kreditzusage dauert noch eine Woche länger als der Notartermin, etc. etc. Die machen sich gegenseitig Druck. Zweiter Punkt, der auch häufiger zum Tragen kommt, ist Objektpreis, weil da ist man dann auch ein bisschen im Interessenskonflikt. Objektpreis und Objektwert. Auch der kann ja abweichen. Das heißt, nur weil die Immobilie Summe X kostet, kann sie von der Bank trotzdem Y eingewertet werden. Und auch da kann es Reibungsverluste geben, die auch im Zweifel der Kunde nicht gut versteht. Ich kaufe für 500.000, die Bank sagt, es ist nur 400.000 wert. Ah, könnte spannend werden, diesen Dialog zu führen. Und in meinem Ranking vielleicht noch auf der 3 wären es die Unterlagen. So, also alles Punkte, die man zwar technologisch theoretisch lösen kann, wenn alle auf derselben Plattform arbeiten. Ich fange jetzt nicht nochmal mit Home an, davon habe ich jetzt genug erzählt. Allerdings, du könntest es technologisch lösen, denn der Dialog, und das finde ich schon immer faszinierend, der Respekt füreinander ist hoch, der Dialog findet immer auf Augenhöhe statt und trotzdem gibt es diese Reibung zu Objektpreis, Zeitplan und Unterlagen.
Wenn wir jetzt mal eine konkrete Situation nehmen, ja, der Makler hat einen Käufer, der kaufen will, Finanzierung ist unklar, welchen Fehler sollte der Makler auf jeden Fall vermeiden?
Den Kunden alleine lassen. Das ist meiner Meinung nach das Schlimmste. Also wenn der Makler dem Kunden einfach nur sagt, da, unklar, guck dich mal um, bringt keinem was. Weder, also dann bist du so unkonkret, geht nicht. Also das, was du machen musst, in meinen Augen ist, du musst aus einem Unklar ein Klar machen. Wenn ich selber nicht kann, weil ich jetzt selber mich auf Makelei konzentriere, was auch okay ist, dann brauche ich jemanden an meiner Seite, dem ich als Lösung anbieten kann. Also einen Baufinanzierer, der dem Kunden die Klarheit geben kann, die er braucht. Darüber hinaus, und Klarheit heißt halt auch Transparenz und heißt auch Offenheit, in dem Zuge nicht unbedingt immer, dass die Finanzierung machbar ist, aber eine realistische Einschätzung, ob die Finanzierung gemacht werden kann, wenn ja, wie, und wenn nicht, dass es halt ein anderes Objekt braucht.
Ist ja auch im Interesse des Maklers, da Klarheit zu haben, ob seine Zeit da gut investiert ist, sich weiter mit dem Kaufinteressenten zu beschäftigen. Total. Für dieses Objekt.
Absolut. Und also da würde ich mich jetzt wiederholen, wenn ich wieder auf den Punkt von eben zu sprechen komme. Beide wollen eigentlich dasselbe. Und man darf einfach gut Hand in Hand arbeiten, um dann auch zu einem positiven Ergebnis zu kommen.
Gibt es vielleicht Stories, wo eben auch die gute Zusammenarbeit gerade erst einen Deal ermöglicht hat?
Regelmäßig, tagtäglich. Also die Synergieeffekte, also in Kooperation von Maklern, Bauträgern und Baufinanzierern, die Positivbeispiele erlebe ich jeden Tag aufs Neue. Wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel rausgreifen müsste, bin ich es wahrscheinlich selber. Also selbst für meine eigenen Immobilie war es so, dass Bauträger, Finanzierer, also die Bank dann auch und ich so im Gleichklang unterwegs waren, dass wir die notwendigen Informationen gut geteilt haben, gut aufeinander abgestimmt haben. Weil bei mir war das Zünglein an der Waage tatsächlich die Zeit. Wer kriegt als erstes die Zusage, um dann auch die Bestätigung und die Sicherheit dem Bauträger zu geben? Bei mir hat es geklappt. Ich bin das beste Referenzbeispiel, dass diese Zusammenarbeit echte Mehrwerte bringt. Und der Grund dafür, dass ich heute meinen Garten genießen kann. So.
Ja, wunderbar. Wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte gerne einen Partner wie die ProHyp an meiner Seite, an wen kann ich mich wie wenden?
Also, die erste Information, natürlich jederzeit gerne auf unserer Website prohyp.de, gerne einfach schon mal informieren. Oben rechts ist auch ein Button, Partner werden. Der ist rot, der ist nicht übersehbar. Auch der ist bewusst da so gewählt, wie er gewählt ist. Und den gerne nutzen, um mit uns in den Dialog zu gehen. Ansonsten, ich habe ganz viele tolle Menschen bundesweit, deutschlandweit verteilt. Bei LinkedIn, wenn man es eingibt, findet man genügend Kolleginnen und Kollegen, die man einfach anschreiben kann. Ich habe ganz viele Key-Accounterinnen und Key-Accounter, die bundesweit unterwegs sind. Ich habe eine Service-Hotline, auf der man auch gerne anrufen kann, um einen Kontakt herzustellen. Ich kann von mir aus auch die Brieftaube losschicken. Also ich sage mal so, es gibt eigentlich keinen Weg, den man nicht wählen kann, um uns zu uns zu kommen und mit uns in den Dialog zu gehen. Meiner Meinung nach ist es auch für jeden und jede relevant, mit uns in den Dialog zu gehen, um die Chancen mal besser verstehen zu können für einen selbst, um darauf aufbauen, einen Weg zu gestalten, entweder um mich selber weiterzuentwickeln oder die richtigen Kontakte zu bekommen, weil die haben wir natürlich auch, um einen Baufinanzierer in der Region zur Verfügung zu stellen, wenn man selbst nicht in die Baufinanzierung einsteigen möchte.
Und wie sieht dann der Weg aus, bis ich die erste Finanzierungsvermittlung erfolgreich absolviert habe über eure Plattform?
Um ehrlich zu sein, der geht fix. Also, du meldest dich an. Nehmen wir der meistgewählte Weg ist über unsere Website oder über Empfehlung. Nehmen wir mal jetzt mal den Website-Weg. Ich stelle meinen Wunsch, dass ich gerne Partner werden möchte, innerhalb von 24 Stunden, meistens sogar taggleich, melden sich meine Kolleginnen und Kollegen von der Anbindung, gehen die relevanten Informationen durch, stellen eine Testumgebung schon mal zur Verfügung und geben die Informationen durch, welche Unterlagen wir brauchen, um am Ende auch den Account scharf zu schalten. Wenn die Unterlagen bei uns vorliegen, also natürlich, es müssen ja rechtliche Rahmenbedingungen, damit dies überhaupt darf, zur Verfügung gestellt werden, wie 34i, Gewerbeordnung, ich brauche eine Schufa, Führungszeugnis etc. pp. Und sobald uns die Unterlagen vorliegen, können wir direkt scharf schalten. Heißt, Kooperationsvertrag geht direkt schon raus, sobald man sich anmeldet. Kooperationsvertrag inklusive der relevanten Unterlagen uns wieder zur Verfügung stellen. Ab dem Zeitpunkt, dass es bei uns eingeht, können wir taggleich scharf schalten. Heißt, im Best Guess ist es so, dass wenn jemand gut vorbereitet ist und die Unterlagen vorliegen hat, meldet er sich heute an und hat morgen einen scharf geschalteten Account.
Ist wahrscheinlich nicht mit Setup-Kosten verbunden, sondern das ist ja dann eine Partnerschaft, die dann auch vom Vermittlungsvolumen dann lebt.
Total. Kostenfrei. Gerne, wie gesagt, mit uns in den Dialog gehen, auf der Website schon mal vorab informieren. Bei Interesse jederzeit uns gerne ansprechen. Wir freuen uns über jeden Dialog, weil wir auch der festen Überzeugung sind, dass wir jedem eine attraktive Lösung anbieten können.
Wenn ich mich für die ProHyp entscheide, entscheide ich mich ja auch in die Zukunft gerichtet, dann für einen gemeinsamen Weg. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen Perspektive geben, was uns als Makler dann erwartet in den kommenden Jahren, was ihr vielleicht in der Pipeline habt, worüber ihr sprechen könnt, wie die weitere Marschrichtung sein wird?
Guter Beisatz, worüber wir sprechen können.
Ihr seid ein kleines Unternehmen, wo man auch ein bisschen Offroad absolut kommunizieren kann, oder?
Und hört ja auch keiner zu, gell? Also richtig. Wir sind ja unter uns quasi. Sozusagen. Ja? Nee, also was man sagen kann und was ich auch gerne sagen möchte. Erstmal, wie wir heute aufgestellt sind und wo die Reise hingeht. Wir glauben an den partnerschaftlichen Ansatz. Das heißt, nicht umsonst haben wir für uns als Marschrichtung, wir befähigen unsere Partner sowohl digital als auch persönlich mit uns gemeinsam zu wachsen und nachhaltig nicht nur Ziele zu erreichen, sondern zu übertreffen. Das heißt, wenn ein Partner sich draußen am Markt für uns entscheidet, dann entscheidet er sich für Wachstum. Und mit Wachstum meine ich, dass wir die richtigen Menschen an der richtigen Stelle zur Verfügung stellen können, um besser zu werden, um schlauer zu werden und parallel die digitalen Rahmenbedingungen dafür schaffen, um bestmöglich auch für die Zukunft aufgestellt zu sein. Was meine ich damit? Also, wir haben einmal die Technologie, KI, schnittstellenbasierte Lösungen, wir haben die Instant-Baufi und das ist erst der Anfang. Wir haben konkret auch noch Dinge in der Pipeline, die die Menschen schneller machen wird auf dem Markt. Wir haben ein Schnittstellenmanagement, was es möglich macht, es auch bestmöglich zu integrieren in meine heutige tägliche Arbeit. Und auch das wird kontinuierlich ausgebaut. Und all das, was wir darüber hinaus noch mit ins Regal stellen, das ist ja die komplette Customer Journey, die man durch uns mit optimieren kann. Das heißt, auch wenn ich mich für Home entscheide, das heißt für eHip Home und die Zusammenarbeit mit der ProHip, dann habe ich anhand der gesamten Customer Journey Immobilie von Immobiliensuche, die auch voll integriert sein wird, über ThinkImmo, wenn ich das möchte, hin zu Baufinanzierung, hin zu Abschluss, Abschlussmanagement, CRM-Lösungen für das Kundenmanagement, bis über dann Folgegeschäfte, also nicht nur die Prolo, sondern auch möglicherweise, dass wir noch weitere Dinge zur Verfügung stellen, die einem Kunden helfen oder einem Partner helfen, den Kunden glücklich zu machen, die dort im Regal sind. Heißt, Customer Journey von vorne bis hinten durchdacht. Ich habe sie entsprechend so weit im Blick, dass ich meinem Kunden alles, was bei der Immobilie beschäftigt, an einem Ort mit dem richtigen Sparring im persönlichen Kontakt bestmöglich begleitet bekomme. So, das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, was wir heute mit Leben füllen, was die Menschen draußen am Markt spüren und was wir kontinuierlich aufs nächste Level heben.
Ich bin kurz davor zu unterschreiben. Ich bin aber kein Makler, ja, aber vielleicht der eine oder andere Hörer. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, jetzt diese Reise in den letzten knapp anderthalb Stunden. Ich gucke mal hier auf die Uhr. Wir haben über deinen Weg gesprochen, wir haben über die ProHip gesprochen, wir haben über das Allfinanzkonzept Cross-Selling-Potenziale gesprochen, wir haben über KI gesprochen und die Herausforderungen des Marktes in den vergangenen Jahren und wo wir da gerade aktuell stehen. Auf jeden Fall, ich komme ja wie du auch aus der Finanzierung. Ich habe auch mal mit einer Bankkaufmannslehre angefangen vor Urzeiten. Und das Thema Finanzierung und Immobilie gehört einfach zusammen und sollte eben auch, das ist meine feste Überzeugung, möglichst vom Makler auch gespielt werden. Nicht nur, weil es monetär interessant ist, sondern weil es einfach auch den Kunden nochmal besser abholen kann, ein Problem lösen kann für den Kunden. Und von daher ist das sicherlich etwas, wo der Makler tätig sein sollte. Also wenn ihr das hört und noch nicht tätig seid, ProHip ist auf jeden Fall hier ein sehr, sehr spannender Partner. Ich denke, das ist heute sehr deutlich geworden. Vielen Dank an dich, Florian, für die Reise einmal, deine persönliche Reise und deine unternehmerische Reise. Und die Frage zum Abschluss ist natürlich, wenn du so auf meine Podcast-Liste schaust, welche Lücke müssen wir füllen? Welcher Gast gehört absolut in diesen Podcast rein?
Also erstmal möchte ich Danke sagen. Also danke, dass du das Interesse mitbringst, dass wir genau darüber sprechen, was uns auch gerade bewegt und was ich auch als Mission sehe und als Vision, um diesen Markt kontinuierlich weiterzuentwickeln, um die Menschen davon zu begeistern, den Baufinanzierungsmarkt komplett zu denken und die Kundenreise auch komplett zu denken. Und da haben wir, was mir gerade einfällt, übrigens noch gar nicht über das Thema Weiterempfehlungsquote gesprochen, aber haben wir nochmal einen anderen Podcast.
Folge-Podcast, ja.
Ja, aber ganz ernsthaft, ich möchte Danke sagen für deine Zeit, für die Fragen. Ich fand es auch super spannend, mit dir gemeinsam zu reflektieren, was auch den Makler, die Maklerin draußen interessiert. Und wen fände ich noch spannend im Umfeld? Darf ich auch zwei nennen? Zwei, die ich gerade interessant finde als Unternehmer, im Unternehmergeist und mit den heutigen Ansätzen. Finde ich super spannend, die derzeitige Denkweise auch von Arbeitsumfeld und Rahmenbedingungen, die wir neu denken dürfen in Deutschland rund um Carsten Marschmeier. Finde ich super spannend. Das ist was, was ich gerne mir anhören würde, von dir dann auch interviewt, um es tiefer zu legen. Und gerade mit Blick auf Digitalisierung, Neudenken und auch Silicon Valley irgendwie eine Konkurrenz zu machen, finde ich auch Frank Thelen super. Also das wären jetzt mal zwei Aspekte oder zwei Menschen, die mir direkt in den Kopf kommen, die ich vielleicht auch schon in anderen Formaten mir mal angehört habe und die ich mir trotzdem gerade in dem Kontext, in dem du unterwegs bist, auch nochmal neu denkend gut vorstellen kann, weil Unternehmertum und digitale Innovationen in der Immobilienwirtschaft und in der Immobilienwelt darf kontinuierlich deutlich stärker bespielt werden. Und dafür machst du meiner Meinung nach den Unterschied und den gerne dann auch nochmal hinterfragen durch zum Beispiel Carsten oder Frank.
Ja, auf jeden Fall beide sehr spannende Gäste. Ich glaube, der Frank Thelen, der kommt aus Bonn. Gar nicht so weit weg.
Ist in dein Studio nochmal direkt zu Hause bei dir. Ja. Also.
Richtig, ja. Richtig. Ja, der fährt auch, mein Sohn fährt gerade Waveboard, der ist, glaube ich, auch Skateboarder, ne? Ja, da haben wir direkt, hätten wir direkt eine Ebene.
So, siehst du mal.
Ja, wunderbar. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Florian. Haben wir sonst noch was vergessen?
Ich glaube, wir haben nichts mehr vergessen. Selbst wenn wir was vergessen haben, wie du gerade schon angeteasert hast, Folge, Podcast geht ja immer.
Ja, genau.
So machen wir. Vertriebliche Aspekte gehen uns, glaube ich, nicht aus.
Absolut, absolut. So ist es.
Und genau. Im Hintergrund sage ich danke und ich freue mich auf deinen nächsten Gast und dann wieder reinzuhören.
Alles klar. Danke nicht nur an dich, sondern auch an euch, liebe Hörer, fürs Einschalten. In 2 Wochen kommt der nächste Podcast. Schaltet wieder ein, 6 Uhr, dienstags morgens oder ab 6 Uhr. Und natürlich gerne auch bewertet den Podcast, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir eine Mail. Und dann tauschen wir uns drüber aus. Ja? Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.